Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen zurück bei den Bulli-Bursti-Burggesprächen Staffel 3. Wir sprechen heute über den Staat und die Staatsmacht und ob Peter Kottosek den Staat vielleicht überschätzt oder die Bitcoiner ihn unterschätzen. Hallo Peter.
Servus, Nico.
Ich hoffe, du bist ausgeruht nach unserer letzten Aufnahmesession.
Ja, natürlich.
Wir sind heute, landen wir im Orangen Salon.
Ja, in Kunstumgebung sind wir heute wieder etwas mehr.
Reden aber über so prosaische Dinge wie den Staat. Und so wie bei der letzten Folge auch, möchte ich mal anfangen mit Kommentaren aus der Community. Ja? Es geht darum, wir haben eine Folge gemacht über Staats und wann wird Geld offiziell quasi zu Staatsgeld und ist nur Staatsgeld richtiges Geld? Und ganz generell ich sage mal, du bringst ja in die Bitcoin-Community diesen einen zentralen Gedanken, passt auf, was der Staat macht mit der Taxonomie und mit der Regulierung und das, aber mit einer Art, ich sage mal, spielerischen Leichtigkeit machst du das, oder?
Ja, also ich nehme den Staat einerseits ernst, weil man kommt ja um ihn nicht herum, man ist ja sozusagen Bestandteil des Staates, aber man darf ihn auch nicht, also nicht ernst nehmen heißt ja nicht, ihn als nicht existent einzustufen. Und nachdem ich habe ja schon sehr viele Repräsentanten des Staates auch live kennenlernen dürfen und bin darauf gekommen, dass das ja auch sehr intelligente Leute sein können und auch gerissene Leute sein können. Und ich habe mir halt angewöhnt, dass wenn man ein Phänomen findet, das aus Menschen besteht, dann soll man ja dann wenigstens die Ehre angedeihen lassen, dass man ihnen ein gewisses Potenzial an Unanständigkeit zumutet.
Das finde ich an Unanständigkeit.
Ja, also ich schließe das zumindest nicht aus.
Ich glaube, das ist vernünftig. Lehmer Live sagt, Herr Kottosek überhöht aus meiner Sicht die Juristerei und die Stimme des Staates. Bitcoin wird diese bürokratische Konstrukte zurückweisen und nicht andersherum.
Ja, das wird Bitcoin durchaus versuchen, aber es wird auf Widerstand stoßen. Und ich nehme diesen Widerstand, das Widerstandspotenzial nehme ich ausreichend ernst, dass ich mich damit beschäftige. Aber das heißt nicht, dass ich den Staat überschätze, aber ich unterschätze ihn auch nicht.
Die Frage ist ja auch, sozusagen, wo ist sozusagen der Sweet Spot zwischen Regulierung und auch positiven Effekten aus staatlichem Interesse? Du hast einmal gesagt in einem unserer früheren Videos, wir sollen ja froh sein, wenn der Staat was von der Beute will, weil dann muss er auch dafür sorgen, dass die Beute am Leben bleibt.
Ja, es gibt ja, soweit ich halt überhaupt mich damit beschäftigen konnte, gibt es ja auch die Hypothese, dass Geld nicht über Tausch entstanden ist, sondern über die Aufträge von oben. Also, dass der König halt seine Adlaten halt und seinen Hofstaat und seine Truppen mit Bezahlung dazu gebracht hat, das zu tun, was er will. Also das wäre eine hierarchische Geldvorstellung, während die übliche, in der Ökonomie übliche, ist ja diese Gleichgewichtshypothese, dass zwei Gleichrangige auf Augenhöhe irgendwas ausverhandeln im Tauschwege. Und da brauchen sie halt ein Instrument, um diese Schwierigkeit, dass man halt einen Huhn nicht auf 10 Teile zerteilen kann, weil dann ist eben kein Huhn mehr, dann ist nicht mehr Hühnerfleisch. Und dass diese Hypothese ist aber nur eine unter vielen und eine ist auch diese hierarchische. Und da ist der Staat eigentlich ein notwendiges Regularium, damit die Leute überhaupt sich auf eine Sache einigen müssen.
Ein Standardisierungsverfahren.
Ein Standard ist, also der Staat als Standardisierer für Methodiken.
Der Staat kann aber auch Dinge standardisieren, die spontan entstanden sind. Also Gold zum Beispiel als Edelmetall, als Rohstoffgeld wurde meines Wissens nach schon vor staatlichen Eingriff genutzt, hat aber enorm profitiert. Als dann der König Krösus gekommen ist, heute sagt man noch reich, wie ein Krösus war der Erste, der Münzgeld gemacht hat, 600 vor Christus, und der hat natürlich sein Gesicht gleich mal drauf gestempelt.
Ja, aber das ist die übliche Geldvorstellung. Aber die andere ist ja die, dass das eigentlich schon noch viel früher, also wie noch von mir aus im Tribalen ist, wo es noch gar keinen König gegeben hat, immer einer bestimmt hat, was ist sozusagen das Tauschmittel, an dem wir die verschiedenen Waren messen. Und der hat dann gesagt, ja, die Kaurimuschel ist es oder was ist es, irgendein Stück von ein Ohr von einem Feind oder was immer. Also da hat es ganz archaische Dinge gegeben. Das sind aber alles Hypothesen in Wirklichkeit. Genau weiß ja das niemand. Aber nach meiner Wahrnehmung ist es zumindest in modernen Gesellschaften so, dass es immer etwas Staatsartiges gibt, das hierarchisch über dem Bürger sitzt. Also diese berühmte These vom Rechtsunterworfenen. Also wir alle als Bürger sind Rechtsunterworfene. Weil letztendlich sagt dann der Richter, ob wir in den Knast gehen oder nicht.
Wenn der Staat sagt, das ist jetzt das Geld, das du nutzen willst, okay, die Situation haben wir jetzt ohnehin mit gesetzlichen Zahlungsmitteln. Und dann gibt es sozusagen das zweite Argument, das auch oft von Vertretern staatlicher Theorien gebracht wird, naja, du musst ja deine Steuern drin zahlen.
Ja, genau.
Aber Steuern kann man ja auch zum Beispiel mit Bitcoin zahlen. Es gibt ja auch Länder, in denen das bald oder schon möglich ist.
Ja, aber das setzt einen Anerkennungsakt durch den Staat eben voraus. Wenn der Staat sagt, ich nehme keine Bitcoins für Steuer, sozusagen für die Bestätigung, dass du deine Steuern bezahlt hast, die kriegst du ja nur, wenn der Staat deine Zahlung angenommen hat. Sonst sagt er immer, du bist noch immer die Steuer schuldig. Ja. Und daher kann immer der Gläubiger bestimmen, in welcher Form er die Schuld bezahlt. Das ist diese Schuldgeld-Vorstellungsvariante. Also nicht Tauschgeld, sondern Schuldgeld. Und alles, was über Buchhaltung läuft, ist sozusagen der Natur der Sache nach immer nur Schuldgeld. Weil da werden ja sozusagen Verbindlichkeiten verbucht. Letztendlich ist ja auch die Blockchain eine Verbindlichkeitsverbuchung, allerdings keiner Person gegenüber, sondern einem Rechtskörper, sprich Public Key. Das ist ja auch wie eine Art GmbH, ist das ein Rechtskörper. So wird es zumindest juristisch behandelt derzeit.
Was für mich wichtig ist, also ich habe auch gestern, haben wir einen Kommentar unter meiner Rede in Bayern gesehen, der uns sehr gefallen hat, weil da jemand quasi Wochen nach unserer letzten Folge gesagt hat, da scheint der Peter Kotosek auf dich abgefärbt zu haben, und ich glaube, das hat er auch, hast du auch, auf jeden Fall. Ich komme aus einer Welt ursprünglich, in der quasi die meisten Menschen heute leben, da der Staat kümmert sich um alles. Ne? Der kümmert sich um die Ausbildung und später um die Pension, dazwischen vielleicht sogar um den Job. Und wenn es irgendein Problem gibt, die erste Lösung wird beim Staat gesucht. So, das ist sozusagen der Status quo. Dann gibt es die zweite Welt, das sind die Bitcoiner, die jetzt auch auf uns dann teilweise allergisch reagieren, weil sie sagen, ihr nehmt den Staat zu wichtig, wir werden den Staat durchs Bitcoin, wir trennen Staat vom Geld, Bitcoin ist viel wichtiger als der Staat. Aber ich habe durch unsere Gespräche auch wieder quasi schätzen gelernt, die quasi positiven Elemente oder die Elemente, die man nicht wegdenken kann und auch nicht wegdenken sollte von der staatlichen Regulierung. Das heißt, ich bin auch wieder ein bisschen zurück sozusagen. Jetzt ist die Frage, inwieweit glaubst du, wird Bitcoin den Staat beeinflussen und wie weit wird der Staat unter Anführungszeichen Bitcoin beeinflussen im Sinne von Einteilung. Ich glaube schon, dass es dass Bitcoin eine Art Gegengewicht gegen allzu übertriebene staatliche Machtausbau bilden kann. Das glaube ich schon. Glaubst du das auch?
Das stimmt. Ja, weil man kann ja sagen, die Spannweite ist von der Anarchie bis zur Staatsunterwürfigkeit. Und Bitcoin ist halt mehr Richtung Anarchie, wo also das Individuum selbst bestimmt, wie es sein Leben macht. Und auf der anderen Seite ist dann der absolute Staatsgläubigkeit, wie es in Diktaturen ist, wo es von oben einfach bestimmt, wie du zu leben hast und wie du zu atmen hast, mit wem du dich verbinden darfst, etc. Also das ist die Spannweite. Aber was man in unserem Diskurs nicht übersehen sollte, ist diese Mittelwelt, die durch die Geschäftsleute repräsentiert wird. Das sind jene, die müssen mit ihrem Privatkunden, also dem anarchistischen, egoistischen Kunden, der also verwöhnt werden möchte, der geliebt werden möchte, dem muss man diese Illusion geben. Und auf der anderen Seite müssen die aber auch leben mit den sogenannten Rundstempeln, wie ich sie immer bezeichne, weil sie in der Regel komischerweise immer einen runden Stempel haben wollen, um ihre Mächtigkeit auf einem Papier zu beweisen. Also die wieder, die zwingen dich eben zu einer gewissen Unterwürfigkeitshaltung. Die geben dir immer einfach das Gefühl, du bist der Rechtsunterworfene und irgendwer ober dir wird letztendlich Recht sprechen, nicht du. Also ich erlebe das ja in meinem ganzen unternehmerischen Leben immer, dass halt irgendwer kommt und sagt, ja, aber das hast du schlecht verbucht. Das musst du anders buchen.
Ärgert dich das oder hast du
es hat mich jahrelang geärgert, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Wie dann drauf komme, es ist unvermeidbar.
Das ist der Punkt nämlich.
Es ist unvermeidbar. Genauso wie ich ja auch diesen anarchistischen, soweit die halt, wenn sie es überhaupt ernst gemeint haben, wenn sie nicht nur Kritik um der Kritik willen angebracht haben oder es nicht wirklich verstanden haben. Aber wenn jemand wirklich so anarchistisch denkt, muss er ja völlig aus der Gesellschaft ausscheiden. Da muss er sich irgendwo auf eine einsame Insel zurückziehen. Weil sobald ein Zweiter da ist, gibt's ja schon unter Umständen Zwistigkeiten. Also braucht man dann schon drüber einen Dritten, der dann als Schiedsrichter Recht spricht.
Und hat schon wieder einen Staat.
Und dann hast du ja schon einen Mikrostaat. Ich habe das sogar, weil ich ja, ich bin ja Künstler und bin ein sogenannter Aktionist, habe dadurch im Second Life ja einen Staat, den ich heute noch betreibe, wo ein Avatar von mir alles ist. Der ist Präsident, der ist Einwohner, also der ist sozusagen sein eigener Vorgesetzter. Und dort kann man das alles sozusagen im Labor studieren, was da für seltsame Verhältnisse herauskommen, wie der plötzlich mit sich zu streiten beginnen muss. Und weil das ja alles EDV-mäßig programmiert ist, das ist Second Life, ist ja ein Softwarekonstrukt, musst du dann nach den Programmierregeln entweder oder sagen. Oder sowohl als auch. Und da wird einem dann diese komischen Dinge bewusst, die wir im Alltagsleben gerne verdrängen. Ich kenne also sehr viele Leute, der zwar ständig wie ein Anarchist spricht, aber dreimal mehr staatsunterwürfig ist, als ich es je war.
Ist das eine Rolle, die den Künstlern auch zukommt, dieses Hinterfragen der Strukturen im Spielerischen, wo man mal ausprobieren kann, wie weit kann man sich eigentlich auch selbst entfalten?
Naja, das hat ja der Oberaktionist Beuys ja immer gepredigt. Der hat gesagt, also, dass der Künstler sich und seine Welt selbst definiert. Er darf nur nicht vergessen, das hat er zwar nicht so gesagt, weil Künstler diese sozusagen den Disclaimer ja nie sagen, aber ich sage dann, er hätte noch müssen sagen, ja, aber vergiss nicht, dein Körper bleibt weiter im Staat real. Nicht? Weil wenn dann die Polizei kommt und dich verhaftet, du sagst, ja, das war aber meine Kunstwelt, könnte es sein, dass die Polizei das nicht glaubt und dann sitzt er doch im Knast.
Weil je brutaler und je totalitärer der Staat, desto größer seine Angst vor der freien Kunst
eigentlich. Aber das stimmt eigentlich nicht, weil man kann schauen, sogar dass Stalin hat gewisse Künstler geliebt.
Ja, vor der freien Kunst.
Ja, aber denen hat er eben Freiheit gegeben. Allerdings, wenn es ihm nicht mehr gepasst hat, hat er gesagt, stopp, jetzt bist du nicht mehr frei. Nicht? Schostakowitsch war zum Beispiel so ein Beispiel. Nicht? Wenn er in der Gunst war, durfte er schreiben, was er will. Und wenn er aber nicht die Gunst hat, ist dann irgendein Kommissar gekommen und gesagt, das ist aber jetzt nicht im Sinne unseres großen Führers.
Seine Lieblingspianistin, kennst du die Geschichte von ihm?
Nein, die kenne ich nicht.
Die hat ein Konzert gespielt, ich habe leider vergessen, in Death of Stalin ist ein Film, da wird das künstlerisch dargestellt, ein bisschen übertrieben, ein Konzert gespielt und Stalin hat das Konzert im Radio gehört und hat nachher eine Aufnahme verlangt und es dürfte so gewesen sein, dass sie es nicht aufgenommen haben. Daraufhin haben sie das Ganze noch einmal aufnehmen müssen, weil sie konnten dem Stalin ja nicht sagen, dass sie ihm die Schallplatte nicht schicken können. Und seine Lieblingspianistin hat ihm dann also eine Botschaft geschickt, die sehr kritisch war. Ich weiß nicht mehr, was sie reingeschrieben hat, aber sie war sehr kritisch. Also etwas, wofür du wofür du 100 Mal in den Gulag gewandert wärst, wenn du nicht die Lieblingspianistin gewesen wärst. Aber soweit ich mich erinnern kann, hat er sie leben lassen damals, weil er das nicht übers Herz bringen konnte, seiner
Ja, ist auch nur
Lieblingskünstlerin.
ein Mensch. Auch ein Stalin ist ein Mensch, geht auch aufs Klo. Also ist er auch nur ein Mensch. Aber wie gesagt, ein sehr gefährlicher. Also Leute, die man so hoch hinaufhebt, und die werden ja von irgendwem hinaufgehoben, weil wenn sie von Haus aus gar nicht hinaufgelassen werden, kommen sie ja nicht dorthin. Also das Volk soll nicht immer so tun, wie wenn es gar nichts dafür könnte, wie die Rechtsform ist.
Und das Volk soll aber auch nicht so tun, als hätte es keine Möglichkeiten, weil zum Beispiel Humor. Also,
Ja.
was zum Beispiel bei Bitcoin extrem auffällig ist, ist so die Memes im Internet, auf Twitter und so. Jeder Tweet von Christine Lagarde hat hunderte Bitcoiner drunter, die sich aber nicht beschweren. Also sie versuchen nicht, sondern sie machen sich lustig. Und das ist schon etwas, das quasi aus staatlicher Sicht, habe ich zum Beispiel mitbekommen, also, ich glaube, Wolf Biermann war das, der Liedermacher in der DDR, den haben sie versucht loszuwerden, weil er hat lustige Lieder geschrieben. Und wenn du eine zentralistische Macht hast, möchtest du nicht, dass die Leute sich über dich lustig machen. Deswegen finde ich, Humor ist eigentlich die beste Waffe.
Ja, und beim Biermann, der war sogar ein Beispiel, dass sogar manche Sachen vom Führer selbst geliebt wurden dort in
In der
Ostdeutschland,
DDR, ja?
in der DDR. Also da menschelt es halt sehr. Und ich meine und ich plädiere auch immer, dass der Bitcoiner nicht in eine dieser Extrempositionen fallen soll, weil dann wird er einfach zum Sektierer. Sondern er soll die Augen offen halten und soll sich dieses super Werkzeug namens Bitcoin einfach zunutze machen. Das ist mein Appell.
Damit man auch nicht vielleicht die Menschen vergrämt, die heute glauben, der Staat muss alles regeln.
Ja, man kann sich ja durchaus ein bisschen vergrämen, aber man sollte das nicht zum Extrem. Das ist ja die heutige Hassdebatte, nicht? Natürlich kann man jemanden so lange anstänkern, bis der durchdreht. Das sollte man halt nicht machen. Früher, also bei uns hat man, also zu meiner Zeit, ich bin ja schon uralt, da hat man gesagt, es gibt sowas wie einen gehört sich. Das Kerzi hat man wie gesagt, der hat sein Kerzi verwendet. Das verstehen dann deutsche Bürger nicht mehr. Aber das ist diese ungeschriebene Gesetz, geh nicht zu weit, reize den anderen nicht so arg, bis er durchdreht. Man kann ja trotzdem das tun, was man will.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, weil ich glaube, dass die Menschen, also ich komme ja auch aus einer Welt noch vor Bitcoin. Ich war schon quasi liberal und auch staatskritisch vor Bitcoin. Und das war halt eine Welt, in der du gar keine Handhabe hattest.
Ja.
Zumindest nicht, wenn du nicht das mit dem Künstlerischen verstanden hast. Dass du man sich ins Künstler. Du hattest gar keine Handhabe. Vielleicht als Unternehmer, aber so weit war ich damals nicht. Und Bitcoin gibt einem diese Handhabe. Und da kann ich schon verstehen, dass quasi gerade jüngere Leute dann auch in die andere Richtung erstmal übertreiben.
Ja. Aber es wird in der Bildung, wird zum Beispiel, wenn du das Unternehmerwort jetzt gesagt hast, ich bin ja der Meinung, dass Unternehmertum eine künstlerische Handlung ist, dass das zum Aktionismus sozusagen gehört. Die Bildung sagt uns das aber nicht, die bestreitet das. Und wir haben eben Bildungsinhalte, die mit dem, was ich im realen Leben beobachte, meistens gar nichts zu tun haben. Darum bin ich auch nicht so ein Bewunderer des Bildungssystems, das wir haben.
Ich habe schon lange keine Bewunderer des Bildungssystems mehr kennengelernt.
Ja, aber du hast selten welche, die das so offen sagen wie ich jetzt.
Also das Beste, was ich vom Bildungssystem mitgenommen habe, ist, dass es schon hilft, mit Mathematik und Latein und so das Hirn zu trainieren.
Ja,
Das
das
ja.
ist ja die hehre Aufgabe der Bildung, während wir verwechseln ja immer Bildung mit Erziehung.
Und Ausbildung. Aber ja, Erziehung, ja. Dieses. Das ist ein guter Punkt, weil der Staat, ne? Also der Staat hat das Bild, auch zum Beispiel ein Thema, das ich mit vielen jungen Bitcoinern oft diskutiere, ja? Wenn ich sage, meine Kinder zum Beispiel gehen in unter Anführungszeichen normale Schulen, das ist ja unter Bitcoinern schon ein Sakrileg, also da muss man in die Privat oder man muss also das selbst organisieren oder Unschooling oder Homeschooling und dann sage ich immer, naja, aber ihr wart ja auch in normalen Schulen. Und das ist jetzt auch da bei den Bitcoin. Ich war auch in einer normalen Schule. Aber was schon auffällig ist, ist, dass man in der Schule lernt, naja, du gehst von 8 bis heutzutage schon 16, 17 Uhr, so wie ein normaler Bürojob, ja, Montag bis Freitag. Die Zeit gehört der Obrigkeit, die gehört nicht dir. Am Wochenende gönnen wir dir ein bisschen Zeit, geben dir aber auch noch eine Aufgabe mit, damit du nicht ganz vergisst, dass du schon uns gehörst. Und diese Art der Unterwürfigkeit, die da erzeugt wird, das finde ich schon schlimm.
Ja, ist auch schlimm. Es ist auch schlimm. Aber wir leben ja momentan in einer ziemlich staatsgläubigen Phase in Europa zumindest. Es ist ja nicht überall gleich, nicht? Es gibt aber lustigerweise viel mehr Anarchisten in Diktaturen als wie in Demokratien. Weil eben der demokratische Staat ja versucht, möglichst viele Leute einzuschließen. Das ist ja, man, selbst wenn man den Staat positiv sehen will, kann man ja immer noch sagen, dass der demokratische Staat ist die Methodik, dass man möglichst viele Leute mitnimmt. Während eine Diktatur, die nimmt eigentlich keinen wirklich mit, weil die ist eine Befehlswirtschaft. Ne?
Was läuft denn gut heute, deiner Meinung nach? Was ist denn so in Österreich, in Deutschland, in Westeuropa?
Maße ich mir eigentlich kein Urteil. Also ich lebe gerne in Österreich, so wie es liegt und steht. Habt sehr viel Kritik, aber eigentlich löst sich das fast immer alles von selbst, nicht? Irgendwann verschwinden diese Figuren, die mich ärgern, ohne dass ich was dazu tue. Man muss halt nur lang genug leben, eigentlich. Also ich bin da relativ wenig kritikwürdig oder kreditfähig, weil wenn ich Kritik habe, versuche ich ja für meine kleine Welt das Problem zu lösen. Dann muss ich mir halt irgendwas einfallen lassen, was vielleicht der Obrigkeit nicht ganz gefällt. Aber solange ich im Rahmen bin, dass es nicht wirksam verhindern kann, ist es ja, ne, das ist das, was der Künstler machen muss. Das lernt man, das habe ich von meinen Studenten, ich bin ja über meine Studenten in die Kunst gekommen. Ich bin ja nicht so, dass ich als Oberkünstler unter Künstlern die Kunst zu erklären hatte, was ja der normale Weg ist. Ich bin ja als Computerfritze zum Weibel gekommen, um den Studenten dort das Phänomen Computer zu erklären. Also war ein Fachidiot in deren Augen und habe von meinen Studenten dann mindestens so viel gelernt, als sie hoffentlich von mir gelernt haben. Nicht, weil ich da plötzlich eben diese Welt kennengelernt habe, wo eben die Menschen nur darüber nachdenken, wie sie sich Freiheit verschaffen können. Oft, aber dafür immer irgendwas hergeben müssen. Meistens halt finanziellen Wohlstand müssen sie meistens hergeben, lustigerweise.
Wie meinst du das?
Naja, weil fast alle Künstler lange Zeit arm sind, bis sie Stars werden. Das gilt übrigens für den Sport auch nicht. Du musst lang unten mit tun, bis du endlich in die Bestenliste kommst, dann wirst du wahrgenommen. Und dann verdienst du auch Geld.
Was spannend ist, ich meine, eine Sache, die natürlich Künstler und Unternehmer auch miteinander verbindet, ist, dass sie quasi aus dem Nichts Werte schaffen.
Ja, und das macht Bitcoin ja auch eigentlich. Nicht? Also Bitcoin macht ein mathematisches Konstrukt und wenn sich eine Community bildet, die das dann ernst nimmt, was ja Bitcoinler tun, und dann sogar so viel Ernstheit ausstrahlen, dass dann auch die Kaufleute aufspringen, die das vielleicht gar nicht ernst nehmen. Ich meine, da sind wir wieder bei unserem lieben Larry Fink. Weißt du selbst ganz genau, weil du ihn ja interviewt hast, dass der lange Zeit nicht kapiert hat, wie stark Bitcoin ist. Aber kaum hat er es kapiert, hat er sich's unter den Nagel gerissen. Und das ist typisch kaufmännische Denke. Der Kaufmann ist selten ein Fanatiker für irgendwas. Der sagt, okay, das bringt mir was.
Der darf keine Dogmen hinterherlaufen, sondern muss
So
nicht,
ist
der
es.
muss verstehen, wie die Welt wirklich läuft, sowohl auf der anarchistischen Kundenseite als auch auf der staatsdirigistischen Staatsseite
So
sozusagen.
ist es. Das kann man ja jetzt alles erleben. Es gibt die Dogmatiker, die sagen, von dem und dem kaufe ich nichts, was sie aber nicht hindert, überträgt, dasselbe Zeug wieder zu kaufen. Aber es ist halt nicht von dem.
Der Kaufmann lernt aber auch, dass in beide Richtungen kann man verhandeln, kann man
So ist
Einfluss.
es.
Es ist nichts starr. Es ist nur, weil der Staat sagt, so ist das jetzt. Ich meine, nehmen wir ein Beispiel. Es gibt eine EU-Richtlinie, ja, die steht zwar fest und das müssen alle Länder umsetzen, aber es kann schon einmal jeder Staat bei der Gesetzfassung ein bisschen einen Interpretationsspielraum, also jeder Nationalstaat, und dann in der Auslegung bei den Behörden gibt es wieder Interpretationsspielraum und dann im Einzelfall gibt es sehr viel Interpretationsspielraum. Und
Ja.
ich glaube, das ist etwas, dass jemand, der der das Ganze nur in der Theorie durchdenkt, vielleicht nicht mitdenkt.
So ist es. Und darum appelliere ich ja immer an alle Bitcoiner, macht auch praktische Übungen, weil dann lernt man das ja automatisch. Nicht, wenn jemand einmal Bitcoins hat und sie aus irgendeinem Grund wieder in Fiat umwandeln, dann braucht er ja ein Gegenüber aus der Fiat-Welt. Und der kann durchaus dann ein Fiat-Fanatiker sein, aber vielleicht ist er geschäftssüchtig genug, wenn der Preis passt, kauft er trotzdem die Bitcoins, um sie aber dann schnell halt wieder in Fiat umzuwandeln. Aber das ist für das System Bitcoin besser als der Fanatiker, der die Reinheit des Bitcoins immer nur vor sich herträgt, aber eigentlich nichts tut. Und da so war das gemeint, was unser verehrter Zuhörer, Leser zu sehr da halt sozusagen bei mir als Staatsgläubigkeit entschlüsselt hat. Da muss ich ihm leider sagen, da hat er unaufmerksam hingeschaut.
Nein, es ist wichtig, weil ich verstehe das auch, woher das kommt, dass du quasi sagst, nein, wir machen das jetzt anders. Deswegen muss jetzt mal der Staat auf uns hören und auch das ist ja eine legitime Einstellung. Ich glaube nur, dass du, wie du richtig sagst, wenn du schon versuchst, praktische Dinge umzusetzen, vielleicht auch im unternehmerischen oder im künstlerischen Bereich, dann musst du jetzt schon wieder anfangen, Verhandlungen einzugehen, mit wem
so
auch immer.
Ist es. Genau so ist es. Und Experimente zu machen. Das ist eben das Wichtige, weil immer der Erstversuch ist schon per Definition einmal ein Experiment. Erst wenn es 3-4 Mal gegangen ist, dann ist es ein Geschäft. Es gibt kein, wenn du einmal im Leben ein Geschäft mit irgendwem machst, ist dieses Geschäft ein Experiment, weil du den Ausgang nicht wissen kannst. Und das immer wieder bei Schrödingers Katze, meinem Lieblingsexperiment.
Unsere erste Staffel war ein Experiment.
Ja.
Dann haben wir gewusst, das funktioniert mit uns, das funktioniert mit den Zuseherinnen und Zusehern. Und jetzt ist es ein Geschäft.
Für dich. Für mich noch nicht. Für mich ist es eine Ausgabe. Eine Werbeausgabe und das muss ich erst bei den Rundstemplern durchkämpfen, ob die auch anerkannt werden.
Aber in dem Fall nicht bei den Rundstemplern des Staates, oder? Oder
doch, sind die doch, die sind die gefährlichsten, weil die werden mir vermutlich unterstellen wollen, dass ich das nur wegen meiner Eitelkeit mache. Während ich werde ihnen dann versuchen zu erklären, ich mache das als Grundlage für ein zukünftiges Geschäft.
Weißt du schon, was das zukünftige Geschäft sein wird?
Ja, aber das darf ich dir ja nicht sagen, weil das ja so ein wildes Ding ist, weil ja da geht es ja um diese retrospektive Dekryption.
Gehen wir das in dieser Staffel schon an, die retrospektive. Das ist aber auch eine staatliche Geschichte, oder?
Nein, das ist, der Staat hat dieses. Das, ja, das sind wir schon wieder. Der Staat manchmal, dafür liebe ich ihn sogar, hat ja auch die Taxonomie-Hoheit an sich gerissen, also die Hoheit, einen Begriff sozusagen zu definieren und du darfst ihn nur dann so verwenden, wie ihn die Obrigkeit definiert hat. Mhm. Und die EU hat halt durch ihren Datenschutzbeauftragten, wie immer der heißt, der Name ist mir mehr oder weniger schon wieder entfallen, aber der hat offenbar ein Riesenbüro und der hat den Begriff dieser retrospektiven Dekryption geprägt und hat damit gemeint, dass man rückwirkend entschlüsseln kann. Nicht? Also man vorsorglich tut man einen verschlüsselten Datenbestand sich merken, abspeichern und dann, wenn man so weit ist, dass man die Methodik der Entschlüsselung für diesen Datenbestand einmal beherrscht und zusammenbringt, dann tut man rückwirkend entschlüsseln. Und dann beginnt ein staatlich genormter Prozess, weil du ja sozusagen in ein fremdes Haus eindringst. Und dann musst du einmal, bist du verpflichtet, den Hausbesitzer sozusagen namhaft zu machen, um ihm dann mitzuteilen, du, ich bin zufällig, habe ich da deine Türe aufgemacht. Darf ich das? Erlaubst du das? Oder was willst du jetzt von mir, dass ich es wieder zusperre? Oder soll ich dich? Also das, was ein Schlüsseldienst ununterbrochen als normalen Geschäftsfall hat. Der wird entweder beauftragt von jemand, dann sperrt er auf Und wenn es nicht selbstverständlich ist, dass der da jetzt hineingeht, der Eigentümer ist, dann ist der verpflichtet zu klären, ob das überhaupt der Eigentümer ist. Nicht? Oder wenn zum Beispiel jemand mit dem Auto fährt, ist ein Polizist eigentlich immer verpflichtet, dich einmal aufzuhalten, dass du ihm nachweist, dass das überhaupt dein Auto ist. Sonst dürftest du ja gar nicht fahren.
Okay.
Aber das sind so diese Seltsamkeiten eben der staatlichen Ordnung, dass der Staat ja immer Ordnung verkündet, die er nicht durchsetzen kann im Einzelfall, weil er den Einzelfall gar nicht kennt. Erst wenn er ihm bekannt ist, dann klärt er ihn. Und in diesem Fall ist das so, wenn wir zum Beispiel, weil ich ja da gerade ein Experiment mache, dass man versucht, den Satoshi zu enttarnen, indem man Adressen, wo von ihm Bitcoins drauf liegt, versucht zu dekryptieren, um ihn dann zu zwingen, sich als Eigentümer zu outen. Und die Frage ist, was passiert, wenn sich niemand outet? Dann ersetzt man die Bitcoins.
Der Staat.
Das ist eben die Frage. Natürlich, wenn der Staat es so sieht, wird er sich die Bitcoins holen.
Nur damit ich
aber er hat sie nicht, weil er muss ja dann mich wieder zwingen, den Schlüssel herauszugeben.
Nur damit ich verstehe, was mit dir immer so großartig ist, ist, ich gehe vollkommen naiv in ein Zimmer hinein, denke mir, da reden wir jetzt weiter und plötzlich kommt was völlig Neues. Ja? Und ich weiß, dass wir über das schon mal gesprochen haben, aber nur sehr oberflächlich. Aber jetzt sind wir schon mittendrin, also lass es uns einfach mal ausformulieren. Weil wir ja, da reden wir ja vom Staat, also das passt ja eigentlich zu unserem Thema.
Wir reden eigentlich von dem, was du mir immer ausrichtest von den Bitcoinern, not your key is not your coin.
Ja.
Und ich, wenn ich den Satz ernst nehme, kann ich auch den Umkehrschluss ziehen. My key, my coin. So, und jetzt habe ich mein Geburtsdatum, das ist jetzt ein konkretes Experiment, das ich verrate sozusagen, mein Geburtsdatum einfach genommen und habe aus dem Geburtsdatum, den Zahlen meines Geburtsdatums, Blöcke herausgelesen. Und diese Blöcke schaue ich an und schaue, sind dort Bitcoins drauf und gehören die wem? Und wenn nicht erkennbar, dass sie gehören, weil sie so nieder sind, gehören sie vermutlich Satoshi Nakamoto, weil außer ihm damals noch niemand gemeint hat. So, und jetzt, wenn ich den entschlüsseln kann, dann gebe ich dir ein Interview und wir stellen das in die Zeitung sozusagen öffentlich. Ich bin jetzt der Kustode dieser Bitcoins, weil my coins, my key. Und dann müsste der Satoshi sagen, nein, lieber Peter, du musst diese Bitcoins mir ausführen. Selbstverständlich gehören ja dir.
Aber wir reden jetzt von einer Welt, in der, also was du mir sagen willst, ist, dass sich die EU bereits durch Taxonomie auf eine Welt vorbereitet, in der sie technisch in der Lage ist, beispielsweise Satoshi-Coins zu entschlüsseln.
So ist es.
Und dann aber
diese Mutmaßung nimmt eben dieser Beauftragte, weil der sein Geschäft anscheinend sehr ernst nimmt und fast schon sektiererisch ernst nimmt, sagt, ich kann das nicht ausschließen, also tue ich den Begriff einmal taxonomisieren und für mich schon beanspruchen, weil wahrscheinlich wird sich der dann schon einmischen oder ein Nationaldelegierter dieses Vereins. Nicht? Wahrscheinlich wird es dann von mir gegeben, wie ich einen eingeschriebenen Brief kriege, ja, du musst jetzt dich dort melden, weil wir nehmen diesen Fall der Klärung jetzt in die Hand. Und das genau will ich ja wissen. Ich kann aber jetzt nicht anfragen, der Staat beantwortet ja What-If-Anfragen nie. Mhm. Das habe ich ja schon, ich habe ja das mit dem, auch mit meinem Staat damals gemacht, nicht? Wie ich in dem Second Life meine eigene Insel hatte, mit meinem Präsidenten, habe ich mit meinem Präsidenten, meinem Avatar ausgeschnappt, wir gründen dort eine Bank. Und dann habe ich Submisses in Österreich angefragt, darf ich das? Und da hat es dann zwei Meinungen gegeben, du darfst alles, weil das ist ja nur ein Spiel. Sag ich, aber wer bestimmt, ob das ist, was ich jetzt mache, ein Spiel ist? Dann haben gesagt, ja, das hängt vom Einzelfall auf und bla bla bla. Dann habe ich einen zweiten Anwalt für ein Gutachten eingeholt. Was ist, wenn es kein Spiel ist? Dann hat er gesagt, dann brauchst du eine Bankkonzession. Sag ich, bin aber nicht in Österreich mit meiner Bank. Sagt er, das macht nichts, weil es gibt immer das das Besitzerprinzip. Also wenn ich da als Österreicher sitze, muss ich in Österreich eine Konzession haben, wenn ich auf einer fiktiven Insel, in einem fiktiven Welt, in einem fiktiven Datenbestand eine Bank betreibe, muss ich in Österreich eine Bankkonzession. Das war die Meinung dieses Anwaltes.
Ich muss zurück zur retrospektiven
Verschlüsselung. Ja, und dort ist dieser Fall ja dann auch da, also, nicht? Weil plötzlich bin ich Verwahrer von tatsächlich aktiv verwendbaren Bitcoins.
Wenn ich das entschlüsseln kann.
Ja, und da gibt es die...
Aber
ja.
als Staat oder auch als... Geht es da auch, meine Frage ist die, geht es da auch darum, jetzt schon eine Art Rechtsrahmen zu schaffen für den Fall, dass jemand in der Lage ist, die zu entschlüsseln, durch Quantencomputer oder was auch immer, die zu entschlüsseln, der aber nicht der Satoshi ist oder zumindest nicht beweisen kann, dass es ist. Also geht es darum, dass der Staat jetzt schon auch da eine Sicherheitsschranke einzieht oder geht es darum, dass der Staat sich dessen gerne bemächtigen kann?
Auch das, aber das hast du in der Juristen, das ist das Standard, und drei verschiedene Juristen fragst, kriegst drei verschiedene Meinungen. Die sagen alle, das muss dann ausjudiziert werden.
Aber die muss klar sein, dass das du jetzt aufgemacht hast, was wir jetzt aufgemacht haben, darüber hat noch nie wer geredet und ich habe das auch noch nie besprochen. Also du sagst, es gibt
quasi... Es läuft aber. Also meiner Meinung, es gibt ja schon einen, ich habe dir das ja schon einmal erzählt, ich bin ja durch das auf das eigentlich gestoßen, weil es einen Handel für Dormant Bitcoins gibt.
Ja.
Du weißt ja meine Geschichte einen mit Handel meinen für, eigenen
es gibt Dormant quasi Bitcoins. Einen, es gibt quasi einen Sekundärmarkt für Adressen, die...
Die derzeit noch dormant sind.
Weil keiner Zugriff hat.
So ist es.
Aber wo man davon ausgeht, dass irgendwann mal technisch ist, dass man...
So ist es.
Und die EU schafft jetzt bereits eine Taxonomie und einen potenziellen Rechtsrahmen für genau das. Ist das, worum es geht? Oder darum, dass die EU gerne diese Bitcoin hätte?
Dieser Mensch oder diese Einheit in der EU kann ja keinen Rahmen schaffen. Ja. Weil aber der hat ja eine Spezialaufgabe, für die Datensicherheit zu sorgen. Und der hat halt eine Lücke entdeckt oder meint sie, aufgehängt natürlich auf dem Phänomen des Quantencomputers, was ich bestreite, weil ich inzwischen immer mehr der Überzeugung bin, das kann man auch mit herkömmlichen Computern vermutlich lösen, aber in einer anderen Art, als diese Leute sich das vorstellen. Aber es ist so, dass es mutmaßbar ist, dass die Zeit, wie bis das einmal irgendwer zusammenbringt, nicht mehr so weit aus ist, als man bis jetzt angenommen hat. Bis jetzt ist man von der Annahme ausgegangen, die durch nichts beweisbar ist, dass das noch hunderte Jahre dauern kann oder überhaupt nie eintrifft.
Aber da geht es nicht konkret um Bitcoin, da geht es um Verschlüsselung generell.
Naja, in meinem Fall geht es um Bitcoin, ja. Weil die Methode, die ich derzeit untersuche als künstlerischer Wissenschaftler und Privatgelehrter, geht über das Bitcoin-Bild, nämlich den QR-Code. Nicht, dass er ein Bild ist. Und über Bildverarbeitung kommt man der Sache schneller näher als über die klassische Brute-Force-Entschlüsselung.
Du gehst jetzt um die Frage der Entschlüsselung. Mir geht es um die Frage, ob das, was die EU da taxonomiert, ob es da konkret um Bitcoin geht oder um Verschlüsselung
generell? Nein, die sagen generell. Die haben ja auch beobachtet, dass es ja gewisse Kreise, um das einmal so geheimnisvoll zu sagen, sind eh immer die gleichen Verdächtigen, dass die massenhaft bereits Daten dieser Art sammeln, sie einfach abspeichern, um später dort Dinge herauszufinden, die sie jetzt noch brauchen können. Aber also wenn ich zum Beispiel weiß, rückwirkend, was vor 3 Monaten mein Feind an Waffen hortet, ist das für mich immer noch sehr brauchbar.
Aber ist das alles nicht wahnsinnig schlecht für Bitcoin?
Nein.
Im Vergleich zu einem Goldbarren, den man nicht mehr durch Entschlüsselung irgendwie wegnehmen kann?
Ja, dafür kann man einen Goldbarren physisch wegnehmen, ohne weiteres. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist aber, das ist auch so ein ewiges Thema. Auch die Bitcoiner haben jetzt nicht die Gottesweisheit gefunden. Bitcoin ist auch ein Menschenprodukt und daher ist es genauso angreifbar wie das andere Menschenprodukt. Es gibt alles, was der Mensch macht, kann auch durch einen Menschen wieder enttarnt sozusagen werden. Die Wahrscheinlichkeiten sind immer frisch wieder beim Schrödinger. Ne? Erst wenn wir die Kiste aufmachen. Wir können die Kiste aber noch nicht aufmachen.
Aber wenn wir die Kiste aufmachen können, steht die EU bereits bereit und hat schon einen taxonomischen Begriff dafür geprägt.
So ist es. Und wird dann vielleicht zeitgerecht auch und vielleicht arbeitet. Ich gehe ja davon aus, aber da muss ich sagen, da musst du jemanden fragen, der ein EU-Insider ist, vielleicht ein Abgeordneter oder was, aber die kennen sich ja meistens auch nicht
Ja,
aus.
würde ich auch sagen.
Aber ich nehme an, dass das dort so ist, dass eine Spezialeinheit, so wie diese Datensicherheitseinheit, dann zeitgerecht an die Kommission herantritt, wir brauchen da wieder eine Regelung. Das haben Sie ja noch nicht gesagt. Sie haben ja nur darauf aufmerksam gemacht, dass das durch die Quantencomputer ausgelöst wird. Das ist die Aussage, die meiner Meinung nach nicht ganz
Aber
richtig
das
ist.
ist quasi das, was in Brüssel dann auch sozusagen Türen öffnet, weil du sagst, ah, da kommt was, Quantencomputer, da könnte Entschlüsselung und das, hier, das ist alles verschlüsselt, da müssen wir uns darauf vorbereiten, so in der
So ist
Richtung,
es.
ja.
Also wahrscheinlich, wenn irgendein Abgeordneter im Europäischen Parlament unser Interview hört und plötzlich die Sucht kriegt, da eine große Sache draus zu machen, wird er einen Gesetzesvorschlag vielleicht einbringen.
Ja gut, die
Und
EU.
vielleicht fragt er uns beide dann
Und aber
und wir diskutieren
die
das
EU
mit
möchte
ihm.
ja auch über die Chatkontrolle unsere End-zu-End-Verschlüsselung in Signal und WhatsApp knacken.
Man muss ihnen
Ist
aber
das dann
dann.
möglich im
Nein, man
Nachhinein?
muss ihnen aber dann fairerweise sagen, weil du siehst ja, auch unser Gespräch ist ja ein Experiment. Ich sehe ja, wie du reagierst. Du verbeißt dich jetzt immer stärker, wie wenn das Problem schon gelöst wäre. Das ist ja die Frage, ist es überhaupt lösbar? Nicht?
Also können wir jemals
Es
die
gibt
Kiste aufmachen,
keinen
ist nicht.
theoretischen Grund, dass es nicht lösbar ist. Nicht? Der
Ja, fuck.
Quantencomputer ist schon erfunden, er ist schon im Experimentalzentrum da. Bildverarbeitung mit neuronalen Netzen ist schon da. Es hat nur niemand auf diesen speziellen Fall angewandt, mit entsprechender Pfiffigkeit und entsprechender Power.
Also was du sagst, ist, wir leben in einer Welt von Verschlüsselung. Bitcoin ist ein Teil davon,
So ist es.
Kryptowährung. Aber verschlüsselt sind 100.000 andere Sachen auch.
Auch.
Und es hat keinen Sinn zu glauben, dass diese Verschlüsselung
Ewig hält.
ewig hält. Deswegen muss man sich darauf vorbereiten. Aber das ist noch immer kein Argument gegen Verschlüsselung und gegen Bitcoin,
Natürlich nicht, nein.
weil das quasi das ewige Katz-und-Maus-Spiel ist, das wir eigentlich gerade erst begonnen haben auf der monetären Ebene mit Bitcoin.
Ganz genau so ist es.
Aber auf
Weil ja
derartige.
damit Kräfte geweckt sind, die über diese Bitcoin-Sektierer hinausgehen. Der Bitcoin-Sektierer, so wie ich ihn definiere, ist jemand, der schon die Grundannahme in sich trägt, das sei nicht möglich.
Ja.
Und wenn er das hat, so wie jemand, der ein Gottesgläubiger ist, der die Grundannahme hat, es muss Gott geben, wird er immer glauben, dass es Gott gibt und dann kann man mit ihm reden, was man will. Und ein Atheist wird genau das Gegenteil sagen.
Es ist ein, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen so wie die Unlust, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen. Also wir wissen alle, dass das kommen wird, aber wir wollen nicht drüber nachdenken, wir wollen nicht drüber reden und wir wollen uns
Ja,
nicht einmal darauf
das ist der
vorbereiten.
klassische Tabuisierungseffekt.
Aber gleichzeitig, weil zum Beispiel bei Bitcoin ist es ja auch so, wenn wir gefragt werden, was ist bei Bitcoin besonders? Na, die 21 Millionen. Okay, haben wir schon drüber geredet, über die Knappheit. Kann man das, ist das in Stein gemeißelt? Muss man bei Bitcoin ja eigentlich sagen, nein, man kann es schon ändern. Man muss
Natürlich.
nur, die Bitcoiner davon überzeugen, dass sie mitmachen, was sie natürlich
So ist
nicht
es.
tun werden. Aber das ist ja eine, aber wenn man darüber lang genug nachdenkt, stellt man fest, dass diese Art des Schutzes besser ist als ein starrer Schutz.
Ja,
Weil ein
genau.
starrer Schutz kann gebrochen werden. Ein flexibler Schutz, der ständig getestet
Aber
wird,
die Grundidee vom Satoshi Nakamoto ist ja, dass das die Community zu entscheiden hat und nicht er selbst. Es gibt ja auch, habe ich inzwischen gelernt, es gibt dieses Schlagwort von gut Bitcoin oder gut Satoshi, wo er dann sagt, er verzichtet. Dass diese Million, von der immer die Rede ist und wo ich ja auch den jetzt herumspiele, dass er die ja der Community mehr oder weniger geschenkt hat, weil er gesagt hat, er wird sie nie in Anspruch nehmen. Aber auch da zum Beispiel ist er schon wieder ein leiser Zweifel drin, ob er sich auch dran hält.
Gut,
Ne?
aber Auch das, also
Und
der
das
Punkt
ist,
ist,
also es ist nicht sicher auf dieser Welt, das würde ich damit sagen.
das ist ja genau der Punkt, weil wir leben ja in einer Welt, in der wir es oft so tun, als wäre quasi alles sicher, weil der Staat regelt das. Somit haben wir auch diese Folge
Das ist ja
angefangen.
auch nicht sicher, das weiß
Das
ja jeder
weiß
eigentlich. Nicht
jeder.
einmal die Pensionen sind sicher.
Aber ja, nicht einmal die Pensionen sind sicher, aber ich finde das total faszinierend, dass wir quasi auch diese Dynamik, wir müssen so weit gehen. Wenn es um die dynamische Testung von Bitcoin geht, müssen wir auch diese kryptografische Sicherheit permanent auch besprechen dürfen.
Und
Weil
anzweifeln dürfen.
anzweifeln dürfen, weil man wird ja
Ja.
auch, weil man kann ja auch Bitcoin aufrüsten mit der Zeit, oder?
Natürlich könnte man, natürlich.
Aber nicht unbedingt die alten Adressen. Darum
Na, zum
geht's ja.
Beispiel in meinem Fall müsste man dann unter Umständen auf QR-Code verzichten. Wenn der QR-Code tatsächlich sich als die Schwachstelle herausstellt, oder eben BIP39 mit den 12 Wörtern, den Seed-Wörtern, dann, das ist ja auch eine Einschränkung, nicht? Wie man noch den Seed rein durch Zufallswürfelung erzeugt hat, uneingeschränkt, war ja die sogenannte Entropie günstiger, nicht? Also die Menge der Auswahl viel, viel, viel größer. Und wenn man mit Brute Force hat, jetzt hat man gesagt, das reicht halt. Nach der jetzigen Computerei 1 Million Jahre Rechenzeit ist uns als Sicherheit ausreichend. Das ist wie bei einer Brücke. Ich baue eine Brücke und lasse dann 100 Tonnen drüber fahren, und wenn sie nichts anbekommen, kann ich sagen, bis zu 50 Tonnen ist die Brücke zugelassen. So denkt der Staat und so agiert er in allem und jedem. Der fragt halt herum, da seine sogenannten Experten, die ihn vielleicht bescheißen, was ja auch möglich ist. Aber er nimmt dann das und macht daraus eine Regel. Und die Regel bei den Bitcoinern ist halt, die derzeitig herrschende Meinung mit der jetzigen Rechengeschwindigkeit und den jetzt verfügbaren oder bekannten Algorithmen oder Algorithmenideen, die noch gar nicht funktionieren, kommt man heute halt immer mindestens auf 100, 200, 500.000 Jahre Rechenzeit. Dann sagt der jeder, ist völlig arschklar, das wird nicht geknackt.
Und du bist jetzt, und das ist eine konkrete Geschichte,
Und ich will wissen, ob das jetzt stimmt oder nicht.
und da du glaubst jetzt, dass der QR-Code die Schwachstelle ist.
Das ist eine Vermutung, weil ich als Künstler weiß, und zum Beispiel habe ich das heute erlebt, wie unser verehrter Regisseur da hereingekommen ist und auf das Bild geschaut hat, ah, das ist von dir. Da hat man nicht gesagt, nach welchem Algorithmus ist er da vorgegangen. Er hat das innerhalb einer 10. Sekunde hat er diese Entscheidung getroffen. Ein Rechner hätte er wahrscheinlich jetzt 100 Jahre analysiert, wieso das Bild von mir sein soll oder nicht. Und das sagt mir wieder als intuitiver Künstler, aha, ein Bild ist für neuronale Networks zu tun, und die hat auch unser verehrter Regisseur in seinem Kopf. Ein neuronales Netzwerk kann Sachmuster viel schneller entschlüsseln als ein herkömmlicher Computer. Dieser Denkansatz führt mich in dieses
Aber es sind ja
Experiment.
dem, aber der QR-Code ist ja da, wir reden jetzt vom QR-Code vom Public, also von einer Adresse oder
Ich rede vom QR-Code vom Private Key.
vom Private Key.
Ja.
Aber wie findest du den QR-Code von einem Private Key? Das ist ja dann schon der
Na, wenn
Private
ich einen
Key.
Private Key habe, kann ich einen QR-Code daraus machen, und umgekehrt, wenn ich einen QR-Code habe, wo ein Private Key herauspoppt, wo was drauf ist, habe ich die Bitcoins.
Ja, aber wenn du den QR-Code schon hast, dann brauchst du ja nicht mehr, brauchst ja nichts mehr einen Schlüssel, dann hast du ja schon die Bitcoins.
Ich weiß aber, ich habe ihn ja nicht. Den hat ja das neuronale Netzwerk in seinem Fantasiebestand. So wie ich mir alle, nicht, da sind wir jetzt wieder bei,
Ah.
ich hatte ja vor kurzem ein Konzert, wie
Moment,
du
Moment,
weißt.
Moment, Moment, entschuldige, ich muss kurz, da muss ich kurz draufbleiben,
Mo
weil sonst, du bist viel smarter als ich, sonst
Nein, ich
bleibe ich
wollte
hängen.
nur sagen, schon Mozart, der schon 200 Jahre vor uns war, oder Bub war zu der Zeit, hat gesagt, es sei alles schon komponiert, nur noch nicht aufgeschrieben.
Was du sagst, ist, dass
Und es
man.
gibt, alle QR-Codes sind schon
Oh,
da, aber
fuck.
noch nicht aufgezeichnet.
Das heißt, du redest quasi von einer Art Brute Force von QR-Codes, wo du einfach endlos viele QR-Codes erzeugst und schaust, ob irgendwas dahinter ist.
Na, ich rede von einem neuronalen Netzwerk, das endlich viele QR-Codes studiert und dann sozusagen unter Umständen erkennen kann, ob ein QR-Code Bitcoin-verdächtig ist, ja oder nein.
Aber woher, also, und woher
Ne, das
bekommst du,
lernt er, ne?
aber
Denn
woher
man
bekommst du die
lernt ja.
QR-Codes?
Ne, es gibt ja öffentlich, du kannst ja beliebig viele QR-Codes einmal als lernen. Das ist, entschuldige, ich weiß nicht, sagt die ChatGPT, sagt dir ja was.
Ja,
Die
natürlich, ja.
machen das genauso mit Sprachen. Ne? Die machen das mit Floskeln und Wörtern und Sätzen und bis zu ganzen Romanen. Das ist ja alles eingeschaufelt und das neuronale Netzwerk fischt da drin, macht sich neue Muster und generiert da, was immer du willst. Du musst ihm nur die Aufgabe dann stellen und dann arbeitet es halt. Und entweder sagt es einen Blödsinn, natürlich wird es einen Blödsinn auch sagen. Ne? Aber das ist ja alles sehr unausgegoren. Das ist jetzt momentan ja nur ein Kunstprojekt. Natürlich muss ich dann mich vermutlich mit Netzwerkspezialisten verknüpfen, aber nachdem ich ja ein an sich nicht ganz armer, privat gelehrter Künstler bin, kann ich mir unter Umständen leisten, mir ein, zwei Programmierer, die ich halt dann kennenlerne, die mit neuronalen Netzwerken schon mehr gemacht haben als ich. Ich habe ja nur auf Excel-Basis damit gespielt, wie ich meine Bilder gemacht habe.
Ich versuche nur zu verstehen, ist die Idee, bestehende QR-Codes zu knacken oder ist die Idee, neue QR-Codes zu finden, hinter denen man dann zufällig irgendwo beliebige
Das
Bitcoin-Private Keys findet?
ist das, was mich an diesem Gespräch so reizt. Ich lerne von dir. Du denkst jetzt typisch wie ein klassischer Computer. Versuchst mit Logik an die Sache heranzugehen. Ich sehe das anders. Ich habe, weiß ich, wie viele Bilder in meinem Leben schon gesehen von den verschiedensten Malern und ich maße mir an, ein Bild sofort zu erkennen, dass ob es eher in Van Gogh-Stil ist oder ob es eher ein Dings ist. Es muss ja dann kein Van Gogh sein, aber ich kann sagen, es ist sicher kein Picasso. Weil der malt halt einfach anders. Da kann ich da nicht erklären, warum ich das weiß. Nicht? Und das wird da jeder Kunstsachverständige sagen. Es gibt natürlich auch welche, die messen und die tun da nach klassischer Logik im Brute-Force so lange herum messen, bis sie halt ein Ergebnis haben. Und das ist ja genau das, was uns Menschen auszeichnet. Dass wir also. Wir sind ja mehr Quantencomputer als herkömmliche, aber wir sind trainiert. In der Schule lernen wir dann schlussfolgernd logisch zu denken. Das bringen uns die Lehrer so bei.
Und wir
Die
ruinieren
Kinder,
quasi unseren Quantencomputer.
machen das ja ganz anders.
Aber ich habe es noch immer nicht kapiert, Peter. Und ich habe die
Du
Befürchtung, wenn
bist
ich
schon
nicht,
zu Bildungs.
ich habe die Befürchtung, wenn ich es nicht kapiere, dann kapieren es die Menschen.
Ja, das ist ja, bitte entschuldige, kein Künstler will doch, dass jeder das zusammenbringt, was er zu sagen. Mich will doch mal, wenn ich es zusammenbringe, werde ich es laut herausschreien. Ich werde die Bitcoins nicht heimlich für mich verwenden. Ich werde dann stolz sagen, ich habe jetzt eine Adresse vom Satoshi habe ich jetzt geknackt. Lieber Satoshi, melde dich bitte bei mir. Ich gebe dir es sofort. Also ich bin ja ein redlicher Künstler, aber ich habe dann mein Potenzial bewiesen, dass meine Idee machbar ist. Das geht um the proof of concept.
Aber du weißt, dass du quasi auf dieser Satoshi-Adresse, also du hast schon irgendwo einen Bezug zu dem. Du gehst jetzt nicht völlig ohne Bezug zu irgendwas fischen. Darum geht's.
Ich tue dann ja gar nichts. Mein neuronales Netz macht das und das Blöde an neuronalen Netzen, jeder, der sich damit beschäftigt, das neuronale Netz, wenn es eine gewisse Mindestkomplexität überschreitet, sagt dir nicht, wie es auf das Ergebnis gekommen ist. Das ist ja das Blöde an neuronalen Netzen. Niemand kann nachverfolgen, wie der auf das gekommen ist. Er hat es akzeptiert oder nicht.
Aber es geht dir konkret um diese Satoshi-Coins, also oder um konkrete Adressen. Das ist das, was ich versuche
Nein,
zu
ich
verstehen.
würde keinen Schlüssel, wo ich die Mutmaßung habe, dass das nicht Satoshi-Adressen sind, würde ich gar nicht knacken. die Schneide zu, selbst wenn man das neuronale Netz hat. Ich könnte dir jetzt, wenn du willst, den ausdrucken, würde ich sagen, will ich nicht, weil da greife ich schon in von mir gewusstes fremdes Eigentum ein. Also das kann ich nur mit meinen eigenen Bitcoins machen. Ich kann ja auch meine eigenen Bitcoins noch einmal knacken, obwohl ich den Schlüssel habe. Oder eben die, wo ich den Schlüssel gerade suche.
Ja,
Und
und
dann
hier geht,
kann
das ist
ich,
ja das
ja,
motiviert
aber
das
jetzt
Ganze.
das Neue kommt dazu, dass ich das auch natürlich mit den sozusagen unbestrittenen
Ja,
Satoshi-Coins
ja.
machen kann, um den Satoshi aus seiner Reserve zu
Ja,
locken.
wir wissen ja nicht, ob wir das wollen.
Ja, ob du das willst, ist mir wurscht,
Ja.
entschuldige. Und ob das der Staat willst, ist mir auch wurscht, der kann es mir ja nicht verbieten,
Na,
dass ich neugierig bin.
mir geht es darum, ich versuche zu verstehen. Es geht schon darum, über irgendeinen Weg, irgendwas mit QR-Codes, das muss ich nicht verstehen. Aber es geht schon darum, versuchen, konkrete Adressen zu, unter Anführungszeichen, knacken. Es geht nicht darum.
Nein, ja, konkret, aber nur im Sinne, ob Bitcoins drauf sind. Weil es gibt
Aber.
ja viel mehr Adressen, wo nichts drauf ist.
Ja, aber. Es geht um konkret den Versuch, eine konkrete Adresse anzugehen. Es geht nicht um den Versuch, irgendwelche, also quasi 7 Milliarden QR-Codes auszuprobieren, die irgendwo herkommen und zu schauen, ob
Nein,
da hinter
das,
irgendwelche
so
Bitcoins
denkt
sind.
ein neuronales Netz nicht. Entschuldige, du musst jetzt ein bisschen
Nein, nein,
belehren.
das ist kein Problem. Ich verstehe es ja wirklich nicht.
Es geht darum, ob aus einem Bild der Sinn des Bildes erkennbar ist. Und das kann nur ein neuronales Netz, das kann ja auch nur unser
Aber
menschliches
woher kommt das
Gehirn.
Bild?
Das Bild, das wird ja generiert.
Aber von wem? Wo? Wann?
Das generiert sich das nicht. Du kannst ja in deiner Vorstellung Bilder dir vorstellen, die du selber nie malen kannst und auch kein Maler wird dein Bild malen, weil während du ihm versuchst zu beschreiben, was du jetzt da vor deinem geistigen Auge hast, wird er genervt sagen, weißt du was, hör auf, jetzt erzählst du mir schon 4 Wochen, wie das Bild ausschauen soll, aber ich habe dich noch immer nicht verstanden, ich kann es für dich leider nicht malen. Ein neuronales Netz kann das. Der macht das
Auf
einfach.
Basis von irgendwelchen Adressen in der Blockchain, oder?
Nein, auf Basis dessen, was er sozusagen aus der Umwelt lernt. Und da muss man es ja nur hineinhängen nicht um, ich weiß nicht, wie weit du die mit dem QR-Code schaust. Der QR-Code ist endlich. Der ist halt, was ich, 20 mal 20 Bits. Also hat er halt 400 Bits. Und da kann er verschiedenste Muster machen. Und da scheidet er einmal sinnlose Muster aus, wie zum Beispiel lauter weiße Kasten, lauter schwarze. Also das sind die einfachsten Muster. Im Grunde genommen ist das dasselbe, was die Hashrate macht bei jedem Block. Da wird ja auch vorgegeben, vorhin sind 5 Nuller sei und dann rechnen so lange, bis der erste einen Hash zusammenbracht, wo 5 Nuller am Anfang sind. Das ist ja an sich ein triviales Ding. Und da ist es so, ist es ein sinnvolles Muster, das nach Bitcoins riecht, könnte man das jetzt einmal so lyrisch-künstlerisch ausdrücken. Darum sage ich ja, das ist ja kein Zufall, dass sowas von einem Künstler kommt und nicht von einem Wissenschaftler oder einem Bürokraten oder einem Bitcoinler.
Aber wir
Ne?
reden immer noch von einem sehr
Von
abstrusen
einer Hypothese. Wir
Experiment.
reden von einer Hypothese. Aber einer nicht ausschließbaren Hypothese. Behaupte ich.
Nein, ich behaupte, ich verstehe das und ich, also verstehe ist ein großes Wort. Ich versuche immer noch zu begreifen, ob es darum geht, sich eine konkrete Adresse anzusehen. Und ob der Versuch ist wirklich, am Ende geben ist dann eine konkrete Adresse angreifbar? Oder geht es darum, im See aller Adressen fischen zu gehen nach irgendwelchen Mustern, die du dann knacken kannst, aber du weißt nicht, was du. Also quasi kannst du einen konkreten Tresor knacken oder kannst du nur irgendeinen Tresor knacken, selbst wenn das funktioniert? Das will ich wissen.
Du kannst noch vorher im ersten Anlauf kannst du gar keinen Tresor knacken. Du kannst nur Muster erkennen, die tresorverdächtig sind. Du kannst zum Beispiel, das ist so Macht, geht, aber entschuldige, du hast das jetzt intuitiv erkannt. Du kannst jetzt Bilder von Kasteln aller Art dem ChatGPT geben und sagen, filter mir heraus, was ist tresorverdächtig. Und im nächsten Schritt gibst du ihm nur mehr tresorverdächtige Bilder und sagst, finde mir heraus, wann ist ein Tresor offen, wann ist er zu. Und das sind, also das hängt immer vom Lernbestand ab.
Ja, wir kommen der Sache näher, aber ich
Aber
verstehe immer noch
wir
nicht.
werden, schau, wir machen jetzt momentan, versuchst du aus mir herauszukriegen, dass wir zwar das jetzt lösen, das werden wir nicht schaffen. Ich sag, kann da ja nur den Weg beschreiben, den die Leute gehen werden müssen. Irgendwer wird es dann schaffen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das je schaffe. Aber es läuft in diesen Weg laufen die Versuche. Das ist so weit, weiß ich schon. Da
Du
bin
bist
ich
nicht der
nicht
Einzige, der
allein.
das
Nein,
macht.
überhaupt nicht. Ich bin der Einzige, der offen vor einer Kamera darüber spricht, vielleicht. Aber machen, herumprobieren, gibt es sicher mal 50, 100 Labor, die da herumschraufen drauf. Mit mehr oder weniger Erfolg, weil ja immer der Auftraggeber bestimmt über die Methodik. Und die meisten Methodiken laufen so, wie es das du sagst. Da ist schon der Wunsch der Vater des Gedanken, sagen wir mal so. Aber es ist nicht mehr freie Kunst. Wenn ich eine Leinwand nehme und ich sage, ich will jetzt ein Haus malen, ist das ganz was anderes, als ich sage, jetzt male ich einfach. Und da macht meine Hand irgendwas.
Und für all das, was wir hier besprochen haben und ich noch immer nicht verstanden habe, das muss ich zugeben hier, für all das hat die EU schon eine Taxonomie
Der hat
gemacht.
für das von der EU gemutmaßte Ergebnis einen Begriff erfunden. Viel mehr hat er ja nicht da. Er hat ja nur zwei Dinge klargestellt, dass das dann eine rückwirkende Angelegenheit ist. Das ist das, und alles andere ist ja, Dekryption ist ein gängiger Begriff. Es ist die Entschlüsselung per se. Die kann man glauben oder auch nicht. Und gibt schon leicht machbare, schwer machbare. Aber was da dazu gegangen ist, der Umstand, dass man das in der Geschichte rückwirkend macht, das ist neu. Also das war ja taxonomisch, ist mir noch nicht untergekommen.
Und also sozusagen der
Das
Staat ist,
hat
dass das
mich
schon
auch
vorbereitet.
elektrisiert. Nicht? Also der Verursacher meiner Lüste sozusagen, meiner künstlerischen, ist die EU. Und ich nehme sie eben ernst und sage, gut, wenn die das sagen, muss ich da ausprobieren, ob das geht. Nicht? So mein Recht und meine Pflicht fast als Experte.
Das heißt aber, auch wenn ich jetzt nicht verstanden habe, was du genau vorhast,
Ich
und
bin
auch
mir
wenn
auch
es
nicht
nicht
sicher,
der...
ob ich das jedem verraten werde. Also, wenn ich dann weiter bin, jetzt in dieser Anfangsphase kann man das ja jedem sagen, weil jeder darf das ausprobieren.
Und auch wenn es, wenn das was anderes ist als der Quantencomputer, über den Quantencomputer haben wir ja schon gesprochen, also auch zum
Der ist ja
Teil.
nur das Mittel zum Zweck.
Aber ich glaube, unterm Strich steht einerseits... Haben wir über den Staat gesprochen in dieser Folge? Wir haben darüber gesprochen, dass man den Staat ernst zu nehmen hat, aber nicht ernst, aber auch nicht sozusagen vor ihm niederknien sollte.
Ja.
Und andererseits haben wir heute jetzt schon das Fass aufgemacht der potenziellen Entschlüsselung irgendwie einzelner Bitcoin-Adressen und dass das ein Thema sein wird, über das man in unserer Welt viel wird reden können und müssen.
Ja, und vor allem die zwei Zauberworte habe ich auch noch gesagt, neuronale Netz und KI. Und das ist ja, und das dritte ist natürlich immer im Hintergrund die Quanten, aber das ist ja nur, wäre dann nur eine konkrete Ausführung eines Netzwerkes. Aber im Wesentlichen müssen wir wirklich immer mehr jetzt schon darüber nachdenken, was wird künstliche Intelligenz in unserem Staatswesen anrichten? Ist dann ein Staat, so wie er jetzt liegt und steht, überhaupt noch machbar oder muss der ganz anders organisiert werden? Über das lohnt sich's nachzudenken. Ist
Weißt du,
mein Vorschlag. Muss ja niemand annehmen. Ich denke darüber nach.
also auf der ganzen Welt, auch in Österreich und Deutschland, sitzen jetzt Politiker und Wissenschaftler und Experten auf irgendwelchen Bühnen und labern über KI. Keiner weiß
Das war schon
irgendwas.
bei. Die haben auch über Software gelabert und ich habe nie festgestellt, ob die überhaupt eine Ahnung haben, von was sie da labern. Die haben ja auch nicht einmal die Geduld, dir zuzuhören, was das überhaupt sei. Weil dann kämen wir ja drauf, dass es zwei grundsätzlich verschiedene Softwarezugänge gibt.
Reden wir jetzt von Software, nicht von KI.
Ja, das ist ja die Grundlage. Nicht? Jede KI basiert auf irgendeiner Art von Softwarephilosophie. Du kannst eine KI machen, das hat man jetzt jahrzehntelang gemacht, dass man mit den herkömmlichen, mit der sogenannten Boolschen Logik, dass man da versucht, KI zu generieren. Und ist draufgekommen, das ist eine ziemlich doofe KI, weil sie ja schlussfolgernd in lang verfolgbaren Ketten rückführbar ist. Man ist aber draufgekommen, das, was man Intuition, Fantasie und sonstige blumenreiche Begriffe nimmt, da nicht drinnen steckt. Das steckt, dann ist man draufgekommen, wenn man aber das Gehirn simuliert, hardwaremäßig, in neuronalen Netzen, das hat man auch am Anfang wirklich hardwaremäßig mit Widerständen und Drehschiebern versucht. Und jetzt ist man draufgekommen, man kann aber diese Netzwerke ja im Computer simulieren, indem man ihnen halt ein neuronales Netzwerkprogramm schreibt, das halt andere Algorithmen hat als wie ein herkömmliches. Und jetzt ist man schon so weit, dass das eben jetzt wirklich schon den Turing-Test besteht, also dass es einen Menschen, der leichtgläubig ist und nicht besonders strenge Tests anwendet, durchaus overrulen kann, dass er glaubt hat, es stammt von einem Menschen. Also wenn man zum Beispiel heute Texte, also jedes Handy kannst du, wir machen das in Frankreich, wenn wir sind, nicht, reden wir Deutsch hinein und halten ihm das hier und das Handy sagt ihm das auf Französisch und der sagt das in einem relativ guten Französisch, wurde mir bestätigt.
Also was ich eben nicht wusste, wir haben jetzt darüber geredet, es gibt ja diese Diskussionen über KI, aber ich glaube, wir haben jetzt gerade den ersten Podcast aufgenommen, wo der Moderator erst nach einer Stunde verstanden hat, dass er jetzt gerade über KI spricht.
Okay, aber auch
Na,
über Bitcoin.
auch über Bitcoin. Na, also mein Quantencomputer hier oben zwischen meinen beiden Ohren ist nicht in der Lage, das, was du mit den QR-Codes und den neuronalen Netzwerken versuchst zu erklären, hundertprozentig nachzuvollziehen. Aber ich muss das jetzt mal sozusagen akzeptieren, dass das so ist. Und ich habe die Vermutung, wie bei dir öfters, dass es mit der Zeit sickern wird und es braucht einfach bei mir. Ich glaube einfach, dass vielleicht ist der Staat schuld, hat mich einfach meinen Quantencomputer kaputt gemacht in der Schule.
Oder unsere genialen Zuseher werden mir sofort wieder eher eine Killer-Argumentation liefern, dass das, was ich da sage, nicht geht und ein Blödsinn ist, dann erspare ich mir eine Arbeit. Aber wenn das nicht der Fall ist, muss ich auf der Spur weitergehen, weil ich einfach neugierig bin und das wissen will. Also werde ich, soweit ich kann, probieren.
Jetzt muss ich dich noch was fragen, abschließende Frage, weil du gesagt hast, du bist neugierig. Du hast mal in unserer allerersten Folge hast du mal gesagt, vielleicht war das Satoshi nur neugierig.
Ja, der wollte vielleicht wissen, ob es einen Typen wie mich gibt.
Aber Peter, kannst du schwören, dass du nicht der Satoshi bist?
Ja, das kann ich schwören. Das kann ich sogar reinen Herzens schwören. Auf die Idee war ich nie gekommen.
Obwohl der Satoshi eine Gmx-Adresse verwendet hat.
Ja, ich habe auch eine Gmx-Adresse. Aber tun wir jetzt da nicht plötzlich, sonst habe ich 1000 Leute hinter mir, die glauben wirklich, dass ich der Satoshi bin. Nein, bin ich sicher nicht.
Na, der Satoshi hat ja eine ganze Million Coins und du suchst nach 300,
Ich
die du
suche
nicht
nach
findest.
läppische 300.
Okay, Peter.
Aber wie gesagt, die Frage ist urspannend, also ob dieser Zusammenhang Bitcoin, KI, Quantencomputer nicht ein wirklich wertvolles Thema ist, über das man noch öfter diskutieren könnte.
Ich bin mir sicher, dass das so ist. Ich weiß noch nicht genau, mit wem außer dir ich über das reden kann.
Das ist dein Problem.
Das stimmt. Aber ist das jetzt, und das ist jetzt vielleicht eine gute abschließende Frage, ist das jetzt aus Bitcoin-Sicht alles gut oder schlecht? Und ich frage jetzt deswegen, wenn all das sozusagen unter Anführungszeichen Gefahren für die Verschlüsselung von Bitcoin etc. sind, dann ist es ja, es zahlt sich ja nur aus, es zu entschlüsseln, wenn dahinter eine Beute ist
Ja.
sozusagen. Das heißt, der Versuch, Bitcoin anzugreifen oder zu entschlüsseln, impliziert immer, dass das Bitcoin auch eine Bedeutung und einen Wert hat. Das heißt, solange das versucht wird und Bitcoin ja auch dadurch getestet wird, wir aufrüsten können etc., würde das ja auch, also in meinen Augen ist das auf eine bizarre Art und Weise eigentlich fast wieder ein Argument für Bitcoin.
Natürlich. Natürlich, es ist alles, es kommt ja immer aufs Gleiche raus. Fortschritt im menschlichen Denken generiert wieder den nächsten Fortschritt gegen das Vorhergedachte. Also ich bin mir sicher, dass wenn diese Vorgangsweise fruchtet, von mir oder von irgendwem, führt das selbstverständlich wieder zu einer Art Gegenbewegung und die Community wird sich dann vielleicht einigen auf eine völlig andere Art, dass vielleicht sagen, wird dann halt verboten, dass man da QR-Codes verwendet oder man muss einen neuen Opticode entwickeln. Das ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es ist aber aus meiner Sicht, aus der Sicht eines Bildkünstlers ist der QR-Code, weil er ein Bild ist, angreifbar.
Du weißt aber noch nicht genau wie.
Ich habe eine konkrete Vorstellung, wie, ich kann es nur noch nicht machen, weil ich die dazugehörigen Mittel noch nicht beisammen habe. Weil es ja doch ein sehr relativ schon großes Bild ist. Es ist nicht so wie, es gibt ja auch eine Vorstufe, wenn es diese ganzen Token-Geschichten, das ist ja nichts anderes. Wenn du den Token zu einfach machst und ihm zu eine schlechte Entropie gibst, dann ist er mehr oder weniger schon klar. Ne? Der Token, der nur einen schwarzen und einen weißen Punkt hat, ja, den kann ich einmal links und einmal rechts haben und schon habe ich die Lösung. Wenn ich aber einen habe halt mit 200 mal 200 Raster, ja, dann sind die Möglichkeiten schon viel mehr, aber auch die Mustermöglichkeiten sind schon mehr. Und das vergessen die klassischen mathematischen Programmierer, die über Dekryption und Enkryption nachdenken. Weil es halt leider keine Bildkünstler sind. Hm. Weil wir haben ja ein sogenanntes Gestaltswahrnehmungsvermögen, heißt das bei den Naturwissenschaftler. Das hat der Mensch. Das haben die Computer eben nicht.
Noch nicht, darum geht es ja.
Eben, ein Quantencomputer hat es sehr wohl, aber er verrät es nicht. Das ist ja das Lustige. Erst wenn du die Kiste aufmachst, aber dann haust du die Daten ja sofort zusammen, die nicht deiner Frage entsprechen. Und wenn du blöd gefragt hast, kriegst du einfach eine blöde Antwort. Das ist ein Klassiker. Blöde Frage, blöde Antwort. Und das ist... Das müssen die Leute erst begreifen, wenn sie mit der Quantencomputerreise auseinandersetzen. Aber du wirst eben sehen, dem Thema kommen wir nicht aus. Ich bin heute wieder einmal meiner Zeit voraus, dass ich mich jetzt schon so hineinverbeiß, weil mich das so fasziniert. Ne? Und nicht wie alle anderen, dass ich halt ein paar Bitcoins sammle. Das tue ich nebenbei auch natürlich.
Peter, ich sage jetzt etwas, das ich noch nie gesagt habe am Ende einer Folge. Ich bin vollkommen überfordert.
Das ist schön. Es wäre schrecklich, wenn das nicht so wäre.
Aber ich habe inzwischen genug Erfahrung mit dir, um zu wissen, dass die Tür, die du aufmachst, dahinter zu schauen lohnt sich. Auch wissentlich, dass im nächsten Zimmer wieder mindestens 4 Türen sind. Ich freue mich darauf, mit dir in den nächsten Raum zu gehen und neue Türen zu öffnen und sage danke für diese Folge.
Ja, und ich bin immer froh, dass du so geduldig zuhörst. 99,9% sagen nach 5 Minuten, geh bitte hör auf.
Es muss ja was dahinter sein, das ist ja der Punkt. Es muss ja, und wir sind ja, wenn wir nicht zugehört hätten, wenn wir nicht Geduld gehabt hätten, wenn wir nicht Dinge hinterfragt hätten, wären wir alle nie bei Bitcoin gelandet.
So ist es.
Darum ist es am Anfang gegangen, darum ist es beim Start gegangen, wenn wir all das machen, was uns vorgebetet wird den ganzen Tag, dann würde man immer noch glauben, die Erde ist flach.
So ist es.
Was ironischerweise manche Leute glauben. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Ja, es gibt sogar Leute, die das fast schon wieder beweisen können, weil das ganze Universum ja flach sein kann. Dann ist auch die Erde flach.
Aber was ich meine ist... Aber
dann reden wir wieder über die Definition. Das ist ja genau... Jetzt weißt du, warum Taxonomie überhaupt erfunden wurde. Nicht? Irgendwer muss dann sagen, jetzt hört es endlich auf, dass ihr nur mehr streitet, wer hat die Definitionshoheit. Die habe ich, sagt dann der Staat.
Ja, oder die hatte die Kirche auch, als sie gesagt hat, die Erde ist...
Aber es hat auch jeder Einzelmensch für sich selbst die Definitionshoheit. Er darf es halt dann nur im Zweiten nicht verraten, weil sonst hat er schon Ärger. Nicht?
Ja, aber ich sage mal, das ist schon wichtig bei Bitcoin, dass ich als Einzelmensch die Definitionshoheit über meinen Denominator habe.
So ist es.
Ist für mich eine der wichtigsten Eigenschaften von Bitcoin, die du nur, und das ist auch interessant, und deswegen kommen die Dinge, die du sagst, hoffentlich auch bei einigen an, die du nur im Selbstexperiment überhaupt erfahren kannst. In der Theorie wirst du es nie verstehen. Und deswegen tue ich mir so schwer, in der normalen Welt unter Anführungszeichen Bitcoin auch zu erklären. Ja, weil die schauen mich an wie ein Autobus.
Ja.
Die Leute schauen mich an wie ein Autobus, weil wenn ich ihnen sage, naja, wir rechnen in Bitcoin, was heißt, du rechnest in Bitcoin? Das kannst du nur verstehen, wenn du es selber erfahren hast. Und deswegen rotten sich die Bitcoiner dann zusammen und machen Konferenzen und machen YouTube-Kanäle und machen Podcasts, weil sie müssen ja untereinander reden können.
Weil eben Fragen auftauchen, die hochspannend sind, aber letztendlich ja nicht dann auf Bitcoins beschränkt sind, sondern auf alles wieder, was mit QR-Codes gemacht wird. Wäre ja dann die
In dieser
Schlussfolgerung. In
Ding, ich habe jetzt versucht, es wieder,
dieser Nebenlinie.
ich habe
Ne?
jetzt versucht, es wieder auf die Linie zu heben, wie ich mich
Naja, ich sage ja,
wohlfühle.
wenn Bitcoin ein Bild ist, dann darf man ihn wie ein Bild behandeln. Das ist meine These.
Und damit lassen wir es für diese Folge.
Das war auch das
Peter.
Schlusswort.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.